Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von eMovotion. Auch heute sprechen wir nochmal mit Tobias Wagner über das Thema LKW mit Batterie.
eMovotion, der E-Mobility-Podcast. eMovotion, das sind Emotionen, Informationen und Visionen von Experten, Machern und Nutzern rund um E-Mobilität zu Lande, zu Wasser und in der Luft.
Grüß dich, Michael Scharnberg.
Moin, schön wieder dabei zu sein.
Ja, du klingst ein bisschen müde, finde ich, aber das kriegen wir schon hin. Wolfgang Paul ist auch dabei. Grüß dich, Wolfgang.
Ja, und ich habe nicht nur Visionen. Hallo.
Grüß dich. Jessica Reichelt strahlt in die Kamera. Hallo, grüß dich.
Ja, im Gegensatz zu Michael bin ich halt nicht müde, also hallo
zusammen. Warum fällt das bloß immer so auf, verdammte Kiste?
Ja, ich weiß auch nicht. So offen. Nicht vergessen, man kann uns auch sehen über YouTube, einfach nach i-movotion gucken oder man kann auch auf unser neues Projekt schauen, nämlich Form mit E. Und wir haben auch heute wieder einen Studiogast, nämlich Tobias Wagner. Ich grüße dich, Tobias.
Hallo, viele Grüße in die Runde. Freut mich, dass ich wieder da bin.
Er ist der Elektro-Trucker, also Elektro-Trucker auf YouTube. Er fährt mit dem E-Truck durch die Gegend. Und als ich das zum allerersten Mal gesehen habe, lieber Tobias, habe ich gedacht, wow, der Mann ist mutig und der geht neue Wege, weil du hast ja vorher was ganz anderes gemacht. Du warst bei ChargeX, einer der Mitbegründer von ChargeX. Hast es also mehr ein Bürojob oder Forschung oder was auch immer. Du warst halt in einer Firma drin und jetzt bist du eigentlich nur noch unterwegs. Das ist natürlich schon eine ganz schön große Umstellung. Wie hat denn dein Umfeld darauf reagiert, dass du gesagt hast, so, ich gehe jetzt mal in den Fernverkehr, ich bin jetzt mal 2 Wochen weg und dann komme ich wieder?
Ja, also erstmal natürlich waren sie überrascht, aber alle fanden das irgendwie cool und lustig und entertaining und wussten auf jeden Fall, dass ich dann gute Geschichten erzählen kann. Und es gab jetzt niemanden, der gesagt hat, oh, was ist das für eine schlechte Idee, oh, da ist ja dein Lebenslauf kaputt oder sowas. Also das überhaupt nicht und fanden das total verrückt, weil natürlich auch die Begründung dahinter total sinnvoll ist. Weil wenn ich sage, wenn ich in diesem Bereich was bewegen möchte, wenn ich das anschieben möchte, dann muss ich ja genau wissen, wie das funktioniert. Wie ist denn das als LKW-Fahrer? Wie ist denn so der Alltag? Und deswegen diese Grundforschungsarbeit zu leisten, wie ist es denn, um diese Persona zu verstehen, die später mal diesen LKW fahren soll, ist ja der allererste Schritt. Und nebenbei macht mir das total viel Spaß, aber dort fängt es an und deswegen war die Reaktion von allen eigentlich sehr positiv. Hat mich auch überrascht tatsächlich.
Aber es ist natürlich auch so, du fährst jetzt im Moment LKW. Ich kann mir vorstellen, das machst du noch 1, 2, 3, 4, 5 Jahre, aber vielleicht hast du schon neue Pläne. Also was machst du danach oder wirst du bis zu deinem Lebensende LKW fahren?
Also ich will das gar nicht festlegen. Ich bin in so einer Phase von meinem Leben, wo ich sehr ergebnisoffen unterwegs bin. Ich habe mir gesagt, mindestens ein Jahr würde ich es durchziehen, egal was kommt, das heißt noch so die tolle Idee oder dass ich mir ein Bein breche. Ich will ein Jahr LKW fahren, weil natürlich der Winter der spannend ist. Weil im Sommer LKW fahren, E-LKW fahren ist ja einfach, genauso wie das E-Auto. Aber der Winter, also sagt man halt so, ist ja gar nicht so. Aber eigentlich ist ein E-Auto im Winter ja viel cooler. Aber genau, das werde ich eben noch durchmachen und dann mal schauen, wie es weiterläuft. Aber das ist zumindest jetzt mal der Plan. Aber ich könnte mir das auch länger vorstellen.
2 Sachen nerven mich bei LKWs. Erstens, wenn sie auf die Autobahn drauf fahren und einfach nicht in die Puschen kommen, was die Beschleunigung betrifft. Und zweitens, wenn wir haben hier den Alpaufstieg auf der A8, wenn man Richtung München von Stuttgart aus fährt, kennst du sicher auch. Da nerven mich die LKWs auch, weil sie da kaum hochkommen. Du fährst jetzt mit dem E-LKW und du hast in der letzten Folge ja schon gesagt, der hat ziemlich viel Power. Ich kann mir vorstellen, das sind schon fast Sportwagenwerte, wenn du da beschleunigst, oder?
Also ich kann sagen, dass Ladungssicherung deutlich wichtiger ist bei so einem LKW, nämlich auch nach hinten. Denn du hast recht, man ist kein Verkehrshindernis mehr. Das Auto beschleunigt relativ flott, wenn er leer ist, ja sowieso, aber auch mit Beladung. Und die große Hürde, die man nehmen muss, ist der LKW, sind ja immer die Kasseler Berge. Sagt ihr, ja, wenn man da hochkommt, dann hat man es geschafft. Und tatsächlich fährt dieser LKW auch mit 42 Tonnen Tempomat, Maximalgeschwindigkeit den Berg hoch. Also das ist wirklich verrückt.
Wahnsinn.
Das Problem ist natürlich, es gibt viel Überholverbot, also man kann es dann gar nicht so ausnutzen. Aber das ist ein großer Vorteil. Natürlich muss man viel mehr aufpassen, wenn man einfach viel, die Kurve ist deswegen genauso gefährlich. Aber die Zukunft heißt schon, dass diese LKWs nicht mehr so im Weg umgehen. Das würde ich schon unterstreichen.
Elefantenrennen, das hat sich erledigt, ne?
Ja, wobei auf der Ebene natürlich, wenn der eine in 1 km/h schneller fahren kann, ist ja häufig technisch limitiert und der eine kann dann mehr und dann probier das. Das, glaube ich, wird es auch in 10 Jahren noch geben.
Nervt das auch die Lastwagenfahrer, diese wegen 1 km/h überholen oder ist mir also das egal. Oder machst du das
mal,
auch?
Ich muss mal die Lanze brechen dafür, weil tatsächlich als LKW-Fahrer manchmal ist es tatsächlich total eng. Gerade mit diesen Lenk- und Ruhezeiten, da kommt es manchmal auf wenige Minuten an. Und wenn du halt 300-400 Kilometer fährst, dann machen 3 km/h, 4 km/h Unterschied, also kein großer Unterschied, aber eben, dass man pünktlich oder rechtzeitig ankommt. Also ich habe jetzt schon, doch als ich LKW fahre, ein bisschen mehr Verständnis. Aber ich fahre halt so, also wenn der Geschwindigkeitsunterschied jetzt nicht irgendwie 5-6 km/h ist, dann braucht man auch nicht überholen, weil man darf eh nur 80 fahren, das muss man auch sagen.
Was verbraucht denn so ein E-LKW, wenn er voll beladen ist mit 40 Tonnen und da durch die Gegend fährt?
Ja, man kann, die Kilometerangabe ist eigentlich viel spannender, aber man kann ungefähr sagen, eine Kilowattstunde pro Kilometer. Dadurch ist es total leicht zu berechnen. Natürlich, wenn er voll beladen ist über die Berge, also Berge machen dem E-LKW nicht so viel aus, aber natürlich ist in Summe, die Rekuperation hat auch gewisse Energieverluste. Man ist so bei 1,1, meiner ist jetzt inklusive Ladeverlust bei 1,2 Kilowattstunden pro Kilometer. Also wenn du es auf 100 Kilometer hochrechnest, schon Mass oder Energie Mengen, die da irgendwie durchgejagt werden. Aber wenn man überlegt, es ist ja so der 5-fache Verbrauch von einem PKW, aber man schleppt ja auch das 20-fache rum. Also deswegen ist es ja verrückt wenig, wenn man mal drüber nachdenkt.
Ja, ich wollte gerade sagen, weil ich komme mit einer Kilowattstunde mit meinem Model S, weiß ich, ist ziemlich genau 5 Kilometer weit. Michael Scharnberg kommt wahrscheinlich 1,5 Kilometer weit mit einer Kilowattstunde. Oder wie sieht es bei dir aus, Michael?
Wir wollen uns doch mal über Geschwindigkeitsbeschränkungen auf Autobahnen unterhalten heute.
Bitte nicht, bitte nicht. Aber dürfen wir nochmal über Reichweite sprechen? Also wir haben ja, in Deutschland gibt es ja eine Angst, die ist ja immer da. Die ist ja präsent bis heute. Ich weiß noch, ein Freund von mir, der noch letztes Mal gesagt hat, letzte Woche sogar noch darüber gesprochen, ob die E-Mobilität sich durchsetzt. Und das ist auch einer, der sich immer wieder an dieser Argumentation wahrscheinlich immer festweist und sagt, Reichweite. Ne? Jetzt haben wir ja gelernt, 40 Tonner, das ist ja eine ganz andere Dimension. Und jetzt kommt das natürlich bestimmt wieder so ein Bild in den Kopf vom Deutschen und sagt, nein, das kann ja nicht wahr sein. Der wird ja wahrscheinlich nach 100 Kilometer mit diesem Verbrauch steht er ja. Ne? Aber wir haben ja schon in der letzten Folge gehört, das geht ja viel weiter. Ne? Also du kannst ja schon einige hunderte Kilometer fahren. Also es war ja, nachdem wir schon mit den Autos irgendwann gesagt haben, unvorstellbar, wenn man über eine 300 Kilometer ist, dann gibt es ganz andere Dimensionen. Jetzt sind wir beim Auto gut über 400 Kilometer, fast im Durchschnitt. Und jetzt kommt LKW. Wie weit kommt man nochmal mit so einem LKW in dieser Dimension?
Also es gibt unterschiedliche Modelle, aber die Reichweiten steigen auf jeden Fall. Also die normalen Nahverkehrs-LKWs kommen so 300 Kilometer, im Sommer auch ein bisschen weiter. Und die LKWs, die ich jetzt heute fahre, der kommt eben 500 Kilometer, auch mit Beladung.
Beladen,
mit,
ne?
Sorry, mit Beladung.
Mal so ein bisschen dazwischen.
Beladen. Genau, unbeladen bin ich auch schon mal knapp 600 Kilometer gefahren. Aber unbeladen kommt nicht so häufig vor in der Logistik, das sollten wir eh vermeiden. Deswegen total spannend, was da heute schon möglich ist. Die werden ja auch sparsamer. Und jetzt muss man ja sagen, man darf ja, wir haben in der ersten Folge schon darüber gesprochen, dass ja der Nahverkehr, da sagt der Logistiker, wenn der die Reichweite schafft, dann fährt er die durch und alles gut und da gibt es keine Reichweitenangst. Im Fernverkehr ist ja doch die Planbarkeit ein bisschen schwieriger und so und das probiere ich ja so ein bisschen. Und der Regelfall ist ja doch eigentlich entspannt, denn mein Alltag besteht darin, ich fahre 100% geladen los und dann fahre ich entsprechend 4 Stunden, man 4,5 Stunden davon fahren, aber man muss ja auch die Ladestation finden. Und dann kann man sich ja hochrechnen, wenn man mit 80 km/h fährt, ist man so bei 300, ich bin auch schon mal 370 Kilometer gefahren. Das heißt, der Akku ist gar nicht leer. Das heißt, man fällt so runter von 100% auf 40%, steckt sich dann an, lädt in den 45 Minuten entsprechend ein paar Prozent nach. Ich lade dann irgendwie so auf 70-75% hoch und dann fahre ich quasi nochmal 60% aus dem Akku raus und dann ist Schluss. Dann ist Feierabend, weil ich nicht weiterfahren darf.
Aber das war mir jetzt, das war mir ein bisschen schnell. Das heißt doch aber eigentlich jetzt übersetzt für auch die Zuschauer und Hörer, dass deine Ruhezeit, ne, das wollte ich ein bisschen fokussieren, die Ruhezeit greift noch vor der Reichweite.
Ganz genau. Ganz genau. Das hat zwei Argumente. Einmal, wie angesprochen, du hast keine Reichweitenangst. Auf der anderen Seite musst du in diesen 45 Minuten ja gar nicht vollladen. Das ist ja die zweite Denkweise, dass man sagt, oh, jetzt muss er eine Pause machen, der Akku ist leer, jetzt muss da der Megawattlader kommen. Da haben wir auch in der ersten Folge drüber gesprochen, aber das ist ja gar nicht der Fall, weil er auch gar nicht leer ist und weil er auch gar nicht voll sein muss, weil du ja gar nicht mehr so weit fahren darfst. Also wenn man das mal wirklich runterbricht, wie so der Alltag eines LKW-Fahrers ist, passt das perfekt rein, was wir heute schon haben. Die heutigen Reichweiten, die heutigen Ladeleistungen, denn Ladeleistung ist ja auch teuer, die Ladestation braucht man, das Netz muss es abkönnen, da will man auch nicht in die Höhe wachsen. Deswegen bin ich jeden Tag, wenn ich unterwegs bin, überrascht, wie perfekt es schon ist oder wie gut es funktioniert.
Ja, ich habe es extra gesagt, weil es so eine vergleichbare Situation ist zwischen, was wir früher immer gesagt haben, dass wir gar nicht so weit fahren. Also selbst wenn man 1000 Kilometer fahren könnte mit einem, auch mit einem Auto, mit einem Elektroauto, würden wir vorher wahrscheinlich durch biologische Pausen, ne, zur Getränkerückgabe, zur biologischen Getränkerückgabe oder was essen oder Kaffee trinken. Also man wird ja vorher noch gezwungen. Und hier finde ich super interessant, dass du das eben nochmal fokussiert hast, gesagt, vor der Reichweite. Ich könnte weiterfahren, aber die Ruhezeit nach 4,5 Stunden, glaube ich, ist das ja exakt, die greift da ein. Und dann hänge ich mich ja sowieso dran an so einen Charger. Ich nutze die Zeit.
Also man muss natürlich sagen, das kommt sehr häufig vor, aber natürlich, ich berichte in meinen YouTube-Videos auch darüber, dass eben auch der Alltag mal anders aussehen kann. Also es gibt auch so Fälle, wo man entsprechend beim Kunden steht oder dort beladen wird und dort seine Pause macht und da natürlich keine Ladestation ist. Und dann ist man in dem Punkt, wo man natürlich als E-Lkw-Fahrer dann doch nochmal rausfahren muss und vielleicht nochmal eine Pause dranhängen muss. Also da merkt man schon, dass da auf einmal ein Nachteil entsteht. Denn den Case, den wir am Anfang besprochen haben, hast du ja keinen einzigen Nachteil im Vergleich zum Diesel. Du bist ganz genauso schnell da und das elektrisch. Und es gibt aber schon so Fälle, wo man eben, wo andere Pause machen können, wo ich da nicht laden kann, wo man dann in die Nachteile reinrutscht. Und das dokumentiere ich entsprechend, um halt der Welt zu zeigen, hey, an diesen Beladestellen, an diesen großen Logistikhöfen, wenn dort Ladestationen wären, würden die auch genutzt werden.
Mich erinnert das alles so ein bisschen an die Zeit, als ich noch geflogen bin. Wenn ich einen Flug geplant habe, das ist ja ähnlich wie bei deinem LKW wahrscheinlich, dann muss ich planen. Das heißt, ich gucke, zu welchem Flugplatz möchte ich fliegen, wie lange brauche ich bis zu dem Flugplatz, wie viel Sprit brauche ich dafür und dann muss ich den Sprit berechnen, plus eine halbe Stunde obendrauf und dann fliege ich los und dann klappt hoffentlich alles. Wie sehr musst du vorplanen, wenn du eine längere Strecke fährst?
Also ich bin natürlich naiv losgegangen und habe mir gedacht, ich lade mir jetzt eine App runter, die LKW-Lade-App und dann mache ich so einen Filter rein und dann geht es ganz einfach. Und da bin ich drauf gekommen, dass es überhaupt nichts gibt. Es gibt gar keine Kategorisierung oder Katalogisierung von LKW-Ladeparks. Es ist ein buntes Mischmasch aus allem. Also auch bei Aral zum Beispiel, die ja der führende ist eigentlich bei LKW-Ladeparks, gibt es halt die Aral-App und da gibt es auch keinen Filter. Also total spannend. Und deswegen, genau, habe ich mir eine eigene Map gebaut, die auch öffentlich zugänglich ist. Die ist unter jedem Video quasi verlinkt, wo eben die Ladeparks geratet werden. Also ich habe es nach A, B, C gemacht. A, da kann man einfach durchfahren, das sind die besten. B, da kann man den Auflieger dran lassen, muss aber vielleicht ein bisschen rangieren. Und C ist, geht auch, hohe Ladeleistung, aber der Auflieger kann ein paar Meter Entfernung abgestellt werden. Standorte quasi, wo das gar nicht möglich ist, die fallen dann komplett raus. Und so quasi schnitze ich mir so einen Weg zusammen, wenn ich quer durch Deutschland fahre. Und dann habe ich das einmal gemacht. Und wenn ich dann nochmal fahre, ist es ja easy peasy, weil ich genau weiß, wo ich langfahren muss. Also ich merke jetzt schon, wenn man einmal quer durch Deutschland irgendwie von Leer, also man muss ja zwangsläufig irgendwie quer durch Deutschland, wenn man Leer ganz am Ende im Nordwesten ist, aber über die Kasselberge nach Bayern oder nach Baden-Württemberg oder auch in Osten rüber, hinter Dresden war ich schon, wenn man da mal war, dann weiß man genau, wo man hinfährt und es ist tiefenentspannt. Genauso wie auch jeder LKW-Fahrer genauso seine Lieblingsraststätten hat und genau weiß, ah, wenn ich da hinfahre, dann fahre ich wieder zu dem Rasthof, weil da das Schnitzel am besten schmeckt. So ist es quasi für mich als LKW-Fahrer mit den Ladestationen.
Ich fahre ja immer mit dem Wohnwagen hinten dran an meinem Tesla, 1,6 Tonnen. Das ist natürlich nicht vergleichbar mit dem, was du durch die Gegend schaukelst, aber ich bin ehrlich gesagt ein bisschen stolz darauf, dass ich es immer geschafft habe, rechtzeitig an eine Ladesäule zu kommen. Also ich bin nie liegen geblieben mit meinem Tesla, also überhaupt nicht, weder mit Wohnwagen noch ohne. Wie ist es mit deinem LKW? Hast du es immer bis zur Ladesäule geschafft oder gab es dann doch auch mal eine Situation, wo eine Ladesäule defekt war und du dann nicht zur nächsten fahren konntest oder ähnliches?
Also bis jetzt ist es noch nicht vorgekommen, deswegen toi toi toi, es wird auf jeden Fall mal vorkommen. Hi. Und das habe ich jetzt noch nicht gemacht, deswegen kann ich gar nicht so schlau daherreden. Aber man sollte eigentlich bei jedem LKW, auch bei jedem PKW rausfinden, wie sich das Fahrzeug verhält, wenn der Akku leer ist. Da gibt es ja die Fahrzeuge, die da einfach weiterfahren und das ist eigentlich kein Problem. Dann gibt es die Fahrzeuge, die da einfach stehen bleiben und die Fahrzeuge, die vielleicht langsam noch irgendwie wieder wohin fahren kann. Sollte man mit dem LKW auf jeden Fall rausfinden, ich habe es noch nicht gemacht. Aber bis dato ist es noch nicht vorgekommen, weil eigentlich, es ist ja wie, also ich fahre aktuell so einen Tesla mit knapp 500 Kilometer Reichweite, wenn man sparsam fährt, man hat immer genug Puffer. Also 10% Akku da drin sind immer noch 50 Kilometer und da einen Dezilader zu finden an den großen Verkehrsstrecken ist wirklich einfach. Ich glaube, das Niedrigste war jetzt mal irgendwie 5-6% und das war, weil ich wusste, dass ich ans Depot fahre und eben auch wusste, da kann ich aufladen, da funktioniert alles. Ich lege es natürlich nicht drauf an. Also ich habe, macht ja gar keinen Sinn. Das wäre schon ärgerlich, wenn das passiert. Weil so ein LKW abschleppen ist natürlich auch ein Ticken schwerer als so ein PKW.
Ja, eben. Ne? Das ist ein Problem. Jessica, ich weiß jetzt nicht mehr, was du für ein Auto fährst, aber würdest du denn auch gerne mal einen Truck fahren wollen?
Oh, total gerne, total gerne. Also ich sag's immer wieder, wenn ich irgendwann doch unerwartet mal im Lotto gewinne, ohne zu spielen, dann mache ich einen LKW-Führerschein und dann wird LKW gefahren und für mich kommt ja nur noch elektrisch in Frage. Aber ich würde gerne noch mal ganz kurz den Bogen zurückspannen. Wir hatten es ja gerade von den B- und Entladepausen, die andere Fahrer zum Pausemachen nutzen können, die du nicht zum Laden nutzen kannst. Jetzt sitzt da ja auch ein Disponent dahinter. Weiß der das vorher? Hat er das entsprechend eingeplant oder musst du dem da die Rückmeldung geben? Wie läuft das da auf der Ebene ab?
Ja, Stand heute ist ja die große Frage, wer ist für den Ladestand des LKWs verantwortlich? Ist es der LKW-Fahrer oder der Disponent? In der Zukunft, glaube ich, wird es einfach Teil der Routenplanung werden, dass man sagt, hier fahren das Ziel und da am besten die Ruhepause machen oder das zwei, drei Optionen, dass es einfach vorgegeben wird. Und da braucht man auf jeden Fall digitale Lösungen, die man da, also ist auch keine Rocket Science, das muss man halt einfach machen. Stand heute ist
neue Firma immer, gründen, Tobias.
Ja, du, ich schreibe halt ganz, ganz viele Ideen parallel mit die Liste ist schon ziemlich lang. Sind auch ja, viele langweilige Ideen dabei, aber auch ganz viel groß. Aber man muss jetzt erstmal schauen, die Liste wird ja noch länger. Aber der Punkt ist eben, Stand heute ist natürlich der LKW-Fahrer für das verantwortlich, weil wenn er liegen bleibt, hat er selber erstmal eine unangenehme Situation, die er versucht zu vermeiden. Und deswegen schaut er natürlich einfach, wo er aufladen kann und ist so ein bisschen auf sich alleine gestellt. Man muss auch sagen, Fernverkehr wird ja heute noch gar nicht elektrisch gemacht. Ich bin eigentlich der Einzige, der das schon probiert, wobei man immer mehr Speditionen sieht, die sich aus ihrem Nahverkehrsterritorium so heraustrauen und sagen, ah, fahr doch da noch hin und da könntest du noch aufladen. Und das ist quasi so eine Art Qualifizierung von festen Routen. Da sagt hier, die Station kennt man, da kann man hinfahren. Dieser ungeplante Fernverkehr, das sage ich auch ganz ehrlich, Stand heute, das kann man keiner Spedition empfehlen, das zu machen. Ich mache das halt, weil ich totale Freude dran habe und da Energie rausziehe aus diesem Chaos. Aber das wird noch ein paar Jahre dauern, bis das jeder machen kann, weil man einfach die Ladepacks natürlich braucht.
Gibt es denn Dinge an deinem, was hast du eigentlich für ein LKW? Also was ist das für ein Teil, von welcher Firma?
Also wir haben verschiedene, wir haben von Volvo, das ist so der Marktführer eigentlich in dem Bereich. Dann haben wir jetzt auch den ersten E-Scania mit so einem großen 624 Kilowattstunden Akku. Wir haben mehrere bestellt von DAF und auch von Mercedes. Aber ich fahre aktuell eben einen Iveco S-E-Way. Da könnte man einen eigenen Podcast drüber machen. Der hat so eine tolle Historie, weil das aus einer Nikola-Kooperation, Nikola Motors, die kennt ihr wahrscheinlich auch aus den USA, diese Wasserstoff- und batterieelektrische Trucks herstellen. Und da gab es ein Joint Venture, wo der draus geboren wurde. Also es sieht aus wie ein Iveco, ist aber technisch eigentlich ein Nikola Motors. Hat einen riesigen Bildschirm drin, also schaut wirklich aus wie so ein Tesla. Hat unglaublich viele Softwareprobleme. Aber er geht wie Hölle. Und deswegen will ich den nicht mehr hergeben.
Gibt es denn, du hast ja schon leichte Kritik angemerkt, gibt es denn Sachen, wo du sagst, ich bin jetzt eine Zeit lang mit dem LKW durch die Gegend gefahren und mir sind bei der Nutzung des LKWs verschiedene Dinge negativ aufgefallen? Also Verbesserungsvorschläge. Punkt 1, wirst du danach gefragt nach Verbesserungsvorschlägen von den Firmen oder ist es denen völlig egal? Und hast du überhaupt Verbesserungsvorschläge?
Ja, also deswegen mache ich auch den YouTube-Kanal, weil es natürlich einfach Interesse wecken soll für die ganze Branche und die Spediteure, dass sie halt sehen, was dort passiert. Weil wenn man das im Video sieht, dann kann man es nicht mehr ignorieren. Wenn es irgendwo ein White Paper gibt, wo drin steht, hey, LKWs machen mehr Sinn, dann interessiert es die Leute meistens nicht. Leider, obwohl ja die Informationen genau die gleichen sind. Deswegen nehme ich da die Leute mit und ich decke schon auch viele Dinge auf, über die man nicht so spricht. Also auch ein ganz spannendes Thema ist gekühlte Ladekabel. Ein Pkw-Fahrer ist das total egal. Also dem ist noch nie aufgefallen, ob an so einer Alpitronic-Station die Kabel gekühlt sind oder nicht. Aber ich merke halt, dass nach 18 Minuten halt die 300 kW nicht mehr verfügbar sind. Und habe jetzt in einer Map schon kategorisiert, quasi, wo sind denn gekühlte Kabel? Auch ölgekühlte Kabel, wie sie Ionity teilweise verbaut haben, nochmal mehr Leistungsbeständigkeit. Oder auch das große Thema 800-Volt-Systeme und 400-Volt-Ladeinfrastruktur. Das ist auch bei Pkw bei Weib nicht so schlimm. Beim Lkw jetzt herausgefunden quasi, dass man einen Großteil der Ladeinfrastruktur gar nicht nutzen kann, weil die nicht abwärtskompatibel sind. Also das sind alles so Themen, über die ich halt berichte, auch Neugierde wecken will. Und ich weiß zumindest, dass die Branche die Videos auch gerne ansieht, weil es ja mehr oder weniger die einzige Informationsquelle ist, die es da so gibt. Die Videos sind ja gar nicht gut, aber ich kann nochmal berichten, der YouTube-Kanal, ich bin auch eigentlich gar kein YouTuber, aber das kommt relativ gut an, weil die ganzen LKW-YouTuber halt Diesel im Blut haben und über den Scania V8 filmen. Dann gibt es die ganzen E-Auto-YouTuber, die haben aber alle keinen LKW-Führerschein und ich bin der Einzige, der übrig bleibt in diesem Venn-Diagramm so in der Mitte. Und deswegen schauen die Leute die Videos an. Das ist relativ leicht erklärt.
Aber wieso hast du überhaupt einen LKW-Führerschein? Also hast du den dann extra dafür gemacht oder hattest du den sowieso schon?
Den habe ich extra gemacht. Also ich wusste quasi, als ich da diese Übergabephase, haben wir in der ersten Episode drüber gesprochen, bei ChatGPT eingeleitet habe, ich brauche einen LKW-Führerschein. Das ist die Grundbasis für alles, was da kommt. Also sei es LKWs testen oder sonst was. Und dann habe ich den einfach gemacht auf eigene Kosten. Hat total Spaß gemacht. Ich habe 0,0 über E-LKWs gelernt in dieser Fahrschule. Also auch lustig, in diesen Fachbüchern, die man so liest. Klar. Man muss ja auch so Prüfungen machen. Da gab es dann den Erdgas-LKW und den Hybrid-LKW, Wasserstoff-LKW und dann hat das Buch aufgehört. Ich habe gedacht, fehlen da jetzt ein paar Seiten, oder? Also total lustig, aber es ist ja bei Fahrschulen generell noch im Wandel oder passiert ziemlich viel. Ja, und musste mir auch viele Kritik anhören, was das eigentlich soll und auch Leute aus der Branche haben gemeint, das geht ja niemals und du kannst nirgendwo laden und ich bin jetzt so roundabout 15.000 Kilometer schon gefahren, batterieelektrisch mit diesem Truck. Man fährt ja doch relativ viel, wenn man die ganze Zeit fährt, auch wenn man langsam fährt und es klappt. Also, aber ja, Führerschein habe ich gemacht, weil ohne den geht's nicht.
Aber den macht man ja nicht eben mal so schnell. Das ist ja erstmal teuer und das ist doch schon zeitaufwendig, oder?
Ja, also war natürlich schon, aber wieder zu dem Punkt, wenn ich den jetzt nicht mache, dann ist die Reise quasi vorbei. Das heißt, du musst da immer in so einer Reise quasi einfach die Steine aus dem Weg schaffen. Und wenn der Stein Führerschein vor dir liegt, dann musst du ihn halt machen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist noch eine kleine Anekdote als Gründer. Ich hatte immer, als Gründer ist ja schon eine stressige Phase, viel Risiko, es kann alles schiefgehen und Existenzängste. Und ich hatte immer so einen Plan B, dass ich sage, wenn alles schief geht, wenn meine Familie mich nicht mehr mag, wenn die Firma pleite geht, wenn alles blöd wird, dann werde ich LKW-Fahrer. Das war immer so mein Traumberuf und da habe ich mir gedacht, das mache ich. Da habe ich mir gedacht, hey, um den Plan B zu machen, brauche ich eh einen LKW-Führerschein, dann mache ich ihn doch jetzt einfach mal. Also ich hatte mehrere Argumente, den zu machen und ich habe es bis heute nicht bereut.
Aber zeigen nicht genauso Menschen wie du, die das immer wieder aufbrechen, wo alle anderen sagen, das geht nicht, das kann nicht funktionieren und dann zeigen doch genau exakt so Leute, so eigentlich bist du ja ein Visionär in dieser Geschichte schon alleine, der genau aufzeigt, seht her, es geht. Und wir reden ja immer darüber, immer wieder, deshalb sind wir ja froh in dem Podcast, denke ich, man spricht da auch für alle, dass wir hören, dass Dinge funktionieren, wo andere eben sagen, immer wieder diese Steine in den Weg legen und immer sagen, diese typischen Betonierer, die Betonköpfe sagen, das funktioniert nicht und du zeigst, du steigst aus, du machst einen Führerschein, du gehst da rein und sagst, schaut mal her, so funktioniert das und schreibst das sogenannte White Paper, was du da eben erwähnt hast, für andere. Also ich muss sagen, das finde ich persönlich, finde das immer großartig, wenn doch Leute zeigen, die Tür aufmachen, wo andere schon lange stehen und immer wieder davor stehen, 1000 Wächter, wie man immer sagt, stehen da im Weg, der Verweigerer und einer kommt und sagt, könnt ihr vergessen, es funktioniert, ne? Also deshalb mein allerhöchstes Kompliment, ich finde das klasse, dass du da wirklich eine Lanze gebrochen hast und zeigst, nicht nur, dass es mit einem kleinen Auto geht, das haben ja viele gezeigt, 1000 Kilometer ist überhaupt nichts, aber mit einem 40-Tonner zu zeigen, Ladestruktur, Anhänger, abkoppeln, den Auflieger, zu zeigen, wie die Unterschiede da sind, also finde ich einfach phänomenal großartig, mein Kompliment.
Aber tatsächlich, ich muss ganz klar betonen, ich bringe ja nur die Elemente ein bisschen zusammen und zeige das eben der Welt. Es ist ja alles schon erfunden, es ist nur noch nicht gleichmäßig verteilt auf der Welt. Und deswegen ist auf jeden Fall, ich glaube, dieses Visionär und etc., das ist für mich total naheliegend, dass das passieren wird. Und auch für ganz viele andere, die diese Videos sehen, denken sich, logisch, und deswegen war es nur eine Frage der Zeit. Also hätte ich es nicht gemacht, hätte es wer anders gemacht.
Erfindungen sind ja immer so. Wenn die Gravitation oder die Schwerkraft, die war ja auch vorher da, aber dass jemand das physikalisch beschreibt, ist ja schon was Neues, ist ja ein Novum. So. Und du sagst natürlich folgerichtig, es war vorher da, aber trotzdem, sorry, es gibt noch mal keinen Vergleichbaren, den ich jetzt kenne, der hingegangen ist, von der Firma als CEO steigt aus, macht mal eben einen Führerschein, geht da rein und zeigt, wie es geht mit einem 40-Tonner Elektro-LKW. Das meine ich. Ne? Also wie gesagt, das mag da gewesen sein, aber trotzdem, bitte nimm das Kompliment einfach an. Ich finde es großartig.
Freut mich.
Wo bist du denn unterwegs mit deinem LKW? Bist du in Anführungszeichen nur in Deutschland unterwegs oder gehst auch ins Ausland?
Also Stand heute viel Deutschland. Eine Tour ging auch schon nach Österreich und wir haben quasi in der Spedition auch viel gelernt, wie da die Prozesse sind. Du hast quasi um die Region immer deine Stammkunden, die du entsprechend bedienst und da haben wir viele Kunden, die quasi nach Baden-Württemberg fahren, nach Bayern und die Touren nehme immer ich, weil mir das immer Spaß macht. Wir haben ja 60 LKWs in der Flotte und 80 Auflieger, also jetzt so eine mittelgroße bis große Spedition, würde ich sagen. Ausland war jetzt noch eher wenig dabei. Habe ich auch ein bisschen Respekt davor tatsächlich, weil ja gerade, wir haben es letztes Mal angesprochen, Italien natürlich von der Infrastruktur nicht so optimal ist. In Frankreich tatsächlich ganz viele Rasthöfe, die sind sehr streng mit den Höhenbegrenzungen. Also da geht es auch mit dieser Ladematte, die ich mache, gibt es irgendwo eine Höhenbegrenzung. Das Pkw-Fahren fällt es ja nicht so auf. Mit dem Wohnwagen bei dir, Jerome, glaube ich, geht es auch noch unter 4 Meter. Das passt meistens, aber im LKW kommt er dann nicht durch. Ja. Und deswegen Frankreich, ein bisschen Respekt. Da gibt es auch schon den ersten Korridor, wo man E-LKWs nach Paris fahren kann. Also den würde ich auch noch testen. Und Nordics kommen jetzt bald. Also wir haben auch Touren nach Skandinavien. Da tief entspannt, das ist ja gar kein Problem. Aber das kommt jetzt alles und wer es sehen will, der muss den YouTube-Kanal abonnieren.
Kommt das eigentlich vor, also wir Tesla-Fahrer oder wir Elektroautofahrer, wir machen ja gerne Folgendes, wir stehen an der Ampel und da wird die Ampel grün und neben uns steht der Porsche und wir ziehen den halt ab. Macht man das auch mit dem LKW?
Tatsächlich beschleunigt man, also es kommt selten vor tatsächlich, dass man in der Stadt mehrspurig ist und dann ganz vorne steht. Also das, man fährt also weniger in der Stadt mit dem LKW. Ich muss sagen, das macht aber total Spaß, aber das muss man auch uns allen eingestehen tatsächlich, dass ein Rennen zu gewinnen, wenn der andere Beteiligte gar nicht weiß, dass es ein Rennen war, da braucht man nicht stolz drauf sein.
Gut, bei der zweiten Ampel weiß er es dann. Gibt es, denn, es gibt ja auch Vorteile, wenn man mit dem E-Auto unterwegs ist. Also ich bin mache ich Pausen. Also ich bin ja eigentlich Lehrer und war letztes Jahr an verschiedenen Standorten und hatte immer Pausen an der Ladesäule dazwischen. Und ich fand es immer sehr praktisch, auch im Winter, dass ich dann heizen konnte und so weiter. Mir ist klar, auch beim Diesel gibt es eine Heizung. Aber gibt es denn Vorteile beim E-Lkw, was auch die Standzeiten betrifft, also auch Übernachtung und so weiter?
Ja, da würde ich aber sagen, dass aber Diesel-Lkws da den gleichen Komfort haben. Also Standklimaanlagen, Standheizungen sind der absolute Standard, denn wenn man da im Winter unterwegs ist, das wäre ja unmenschlich, wenn das so wäre. Und das ist bei den E-Lkws natürlich genauso. Deswegen würde ich da tatsächlich sagen, das, was beim, jedes E-Auto hat eine serienmäßige Standheizung, jeder Lkw hat quasi auch eine Standheizung. Deswegen ist es da eigentlich nichts Besonderes. Und gerade beim Stehen ist es durchaus vergleichbar, glaube ich, wie beim normalen LKW auch.
Michael, du hast keinen LKW-Führerschein. Du hast jetzt in zwei Folgen gehört, wie viel Spaß das macht, mit so einem LKW zu fahren. Würde dich das nicht reizen?
Das stimmt nur halb, weil ich bin schon so alt, ich kann bis 7,5 Tonnen fahren. Also das heißt, meine Abschlepper kann ich alle fahren. Ja, und können tue ich das auch noch, aber ja, man schafft es gar nicht im Alltag. Letztens bin ich mal eingefahren tatsächlich, aber nee. Also im täglichen Verkehr, nein, danke.
So, also Tobias Wagner, er ist Lkw-Fahrer, aber nicht nur irgendeiner, sondern er fährt E-Lkw. Es gibt einen YouTube-Kanal dazu, der heißt Elektro-Trucker. Letzte Frage vielleicht noch an dich, Tobias. Hast du damit gerechnet, dass dein YouTube-Kanal so dermaßen erfolgreich wird? Ich weiß jetzt nicht die aktuellen Abonnentenzahlen, aber mir ist der aufgefallen und als wir das vorbereitet haben, habe ich mitbekommen, ganz, ganz viele kennen deinen Kanal, obwohl sie selber gar keine Lkw-Fahrer sind. Mich würde interessieren, hast du damit gerechnet und wer sind denn deine Zuschauer? Sind das eher die E-Autofahrer oder sind das dann eher die Lkw-Fahrer, die noch mit dem Diesel durch die Gegend rutschen?
Also ich war tatsächlich schon überrascht, dass es so viel ist, vor allem in der kurzen Zeit. Also ich dachte schon, dass das Thema interessant ist, aber jetzt nach wenigen Wochen schon so viele Abonnenten, das hat auch mich überrascht. Und tatsächlich will ich natürlich wissen, wer das anschaut. Und ich habe jetzt auch nebenbei schon so ein Newsletter gestartet, wo ich entsprechend auch die Infos nochmal in schriftlicher Form entsprechend rüberbringe. Und da habe ich so eine kleine Umfrage gestartet, quasi wo die Leute denn herkommen. Und es sind tatsächlich viele Elektroautofahrer, jetzt nicht der Großteil, aber natürlich die, die sich dafür interessieren. Aber auch das Spannendste, Spediteure, Lkw-Fahrer, aber auch die Lkw-Hersteller. Also das ist natürlich verhältnismäßig klein, aber wenn da 20 Leute, 30 Leute von den Lkw-Herstellern quasi sich für die Newsletter registrieren, kann man schon dafür, spricht es schon Bände eigentlich dafür, dass da Interesse da ist. Aber ja, finde es total cool und habe natürlich jetzt auch eine Aufgabe, eine Herausforderung quasi, da guten Inhalt zu liefern. Das heißt, ja, ich muss da viel lernen, jeden Tag, wie man gute Videos macht. Das weiß ich bis heute nicht.
Jeder E-Autofahrer, der was auf sich hält, ich habe es zwar bis heute noch nicht verstanden, aber jeder E-Autofahrer, der was auf sich hält, der fährt auf jeden Fall unbedingt bis ans Nordkap. Wann fährst du mit deinem LKW ans Nordkap?
Du, wenn es eine Tour gibt, den Leerfahrten sollten wir immer vermeiden. Also ich bin mal gespannt, wann das mal vorkommt.
Okay. Du lieferst einfach das Essen da an diese Station, die es da gibt. Das war Tobias Wagner. Er ist gerne.
Es gab ja schon einen LKW am Nordkap. Jetzt wollte ich dich nicht unterbrechen. Es hat schon mal so ein Renault-LKW ans Nordkap geschafft. Also, genau.
Okay, dann ist es also auf jeden Fall schaffbar. Also, das war Tobias Wagner. Er ist E-Trucker und hat einen YouTube-Kanal, das Elektro-Trucker. Also, da unbedingt mal reinschauen. Tobias, ich danke dir ganz, ganz herzlich und ich bin wirklich mal gespannt, wie es da weitergeht mit dir. Und ob du vielleicht in 5 Jahren immer noch mit dem E-Trucker unterwegs bist, bin ich sehr gespannt. Tobias Wagner, vielen Dank, dass du die Zeit für uns gefunden hast und ja, immer Zeit, gute Fahrt. Tschüss!
Danke!
Ciao. Tschüss!